Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Der heilige Philipp Neri, Apostel der Freude, heute der dritte Teil mit Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt. Der heilige Philipp Neri wird der zweite Apostel Roms genannt. 1515 bis 1595 hat er gelebt. Vor 400 Jahren wurde er heilig gesprochen. In einer Reihe befassen wir uns mit seinem Leben und seiner Spiritualität. Heute im dritten Teil geht es um die Errichtung des römischen Oratoriums, die immer größeren Zusammenkünfte am Sonntag, das Zusammenleben der ersten Priestergemeinschaft und schließlich der Bau und Bezug einer eigenen Kirche, der Chiesa Nova in Rom, in der sich auch heute noch das Grab von Philipp Neri befindet. Dazu ist bei uns Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium St. Josef in Ingolstadt, das heißt einer Priestergemeinschaft, die nach der Spiritualität von Philipp Neri lebt. Grüß Gott, Pater Ralf.
Grüß Gott, Frau Kuhl, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Ich begrüße Sie an diesem Nachmittag zum dritten Teil unserer Sendereihe zur Biografie von Philipp Neri.
Philipp Neri hat vor rund 500 Jahren gelebt. Manch einer denkt sich wahrscheinlich, das ist archlang her. Worin besteht denn seine Aktualität für uns heute?
Eine wunderbare Frage, die man erstmal ganz allgemein beantworten kann. Die Heiligen sind immer Antworten auf Nöte ihrer Zeit. Und die Not der katholischen Kirche vor bald 500 Jahren ist so gar nicht verschieden von unserer heutigen Not. Es gab nämlich eine tiefgreifende Glaubenskrise. In dieser Spätrenaissance war es völlig uncool, gläubig, fromm zu sein. Dazu hat der Lebensstil dieser Epoche beigetragen, das Lebensgefühl, nicht zuletzt auch die Verwüstungen durch den Sacco di Roma 1527, die Brandschatzung durch die Truppen des Kaisers in Rom. Letztendlich eine Glaubenskrise. Und wenn Sie sich mal ein bisschen besinnen, könnte man sagen, wir haben auch eine ziemlich fulminante Glaubenskrise. Da ist der Ansatz und die Antwort von Philipp Neri: Höre auf, über irgendwas zu reden, schon gar nicht Verbandspolitik. Es macht keinen Sinn, über die Krisen beim DFB zu reden, wenn ich besseren Fußball sehen will. Ich müsste einfach anfangen, Fußball zu spielen. Und so hat er versucht, die Menschen zu begeistern für gelebtes geistliches Leben, für Glaubenspraxis. Er ist selbst ein Praktiker des Gebets gewesen und hat es verstanden, Menschen anzusprechen in dieser tiefen Sehnsucht nach einer Begegnung mit etwas, was jenseits ihres alltäglichen Lebens liegt, die Begeisterung für das Transzendente. Und das hat sich dadurch gezeigt, dass er Menschen um sich sammeln konnte, um mit ihnen geistliche Bücher zu lesen, ins geistliche Sprechen zu kommen und in Zeiten des Gebetes. Also geistliche Krisen, Glaubenskrisen bewältige ich durch Glaubenspraxis und nicht durch Reden über Strukturen. Und er hat es gut verstanden, Menschen miteinander zu vernetzen. Er hat sich immer mehr selbst zurückgenommen und hat anderen die Plattform geboten, ihre Talente zu zeigen, zu gucken, welche Charismen steckt Gott überhaupt in die Menschen, die zu mir geschickt sind. Und ein drittes, was mir einfallen würde, ist, dass es eine echte Graswurzelbewegung war. Es war also kein Versuch einer Reform der katholischen Kirche von oben her durch die Veränderung von Strukturen, sondern von unten, von den Gläubigen her. Oratorium heißt hier nicht, das ist eine Aerobic-Geschichte, wo ein Trainer vorne vorturnt und die macht da mit, sondern Oratorium heißt, dass Gläubige miteinander lernen, was es heißt, Christ zu sein. Christ sein heißt, dass ich bete und nicht ein Priester betet vor. Dass ich ein geistliches Buch lese und nicht ein Priester liest es mir vor. Dass ich mich mit der Lehre der Kirche beschäftige und auseinandersetze und nicht ein Priester, der es mir vorkaut. Anfangen bei mir selbst, meine eigene Glaubenspraxis zu vertiefen und das als Graswurzelbewegung. Das sind, finde ich, unglaubliche Elemente, die vor 450 Jahren richtig waren und die heute erst recht richtig sind. Man kann eine Kirche revolutionieren, ohne alles kaputt zu schlagen, was man für unzeitgemäß hält. Das war der sanfte Weg des Philipp Neri vor 450 Jahren.
Also aktueller denn je. Wir können bei den Heiligen viel abschauen, viel lernen, viele Impulse bekommen. Auch heute, das denke ich mir immer, wenn ich Texte von Heiligen lese, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, um das geistliche Leben, dann ist da eine Quelle, die wir nicht einfach so dahin plätschern lassen sollten, sondern mal genau hinschauen dürfen, um auch dort Impulse, Geschenke zu empfangen. Ja.
Genau so ist es. Sie haben mir ein wunderbares Stichwort geliefert, muss ich nochmal auf den Ball, den Sie da hingelegt haben, drauftreten. Vom heiligen Philipp gibt es ja vor allem diese Tagesmaxime, die überliefert sind, so einfache Sätze. Und ein Satz ist, lies Bücher, die mit einem S anfangen. Damit meinte er, beschäftige dich mit Heiligen. Also das Buch, das der Augustinus geschrieben hat, beginnt mit S. Augustinus, Sankt Augustinus. Du sollst also Bücher lesen von Heiligen, um in ihre Gedankenwelt einzudringen. Die Kirchenväter, die Heiligen, das ist die Peer Group, das ist die geistige Umgebung, das ist die Gemeinschaft der Heiligen, das ist die Kirche, zu der ich gehöre. Und in diese Kontinuität muss ich mich einfühlen und eindenken. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr werde ich davon durchsäuert und desto mehr wird mein Denken, mein Fühlen und natürlich auch meine Freude am Glauben dadurch bewegt, wachsen und erneuert.
Manch einer ist vielleicht bei dem Wort Oratorium schon hängen geblieben. Das ist ein ganz typisches Wort für Philipp Neri, für Sie auch. Manch einer denkt aber an Musikstück. Was verstehen Sie unter Oratorium? Vielleicht noch in ein, zwei Sätzen.
In der Tat, das Oratorium ist ja das, was Sie kennen, vor allem von Bach her oder von Händel, die großen Erzählungen. Weihnachten, Ostern, Passion oder auch Geschichten aus dem Alten Testament, Elia oder Ähnliches. Das hat tatsächlich Philipp Neri mit angestoßen. Für Oratorium meint zuerst mal den Ort des Betens. Orare, lateinisch beten, Oratorium, Ort des Gebets. Und damit es eben nicht nur Wort gibt, hat er dafür gesorgt, dass es immer wieder zur Unterbrechung, zur Auflockerung Musik gab. Und nachdem er der große Netzwerker war, hat er nicht selbst angefangen, schlechte Texte zu dichten und schlechte Musik zu komponieren, sondern hat es verstanden, die besten Texter und die besten Komponisten seiner Zeit zusammenzubringen, damit die hochwertige Musik ihrer Tage produziert haben. Und so kam es eben im Oratorium dazu. Palestrina ist der prominenteste Name, dass ganz hochqualitative Musik entstanden ist, die dann nach und nach auch dieses Format des Oratoriums als musikalische Gattung begründet hat. Also größere geistliche Erzählungen in Konzertform.
Heute ist der dritte Teil dieser Reihe über den heiligen Philipp Neri. Um was ging es denn bisher, damit auch diejenigen mitkommen können, die vielleicht die ersten Teile verpasst haben?
Ja, lassen Sie mich Ihnen einen ganz kurzen Rückblick geben. Sie haben ja schon von der Frau Kuhl gehört, dass Philipp Neri 1515 geboren wurde. Er kam aus Florenz. Nach einigen Zwischenstationchen kam er mit knapp 20 Jahren nach Rom. Er sollte 60 Jahre lang bis zu seinem Tod diese Stadt nie mehr verlassen. Die ersten 15 Jahre in Rom war er als Laie unterwegs, vor allem im öffentlichen Raum. Man weiß von ihm, dass er als Hauslehrer gearbeitet hat und dass er nach und nach Zeit verbracht hat an verschiedenen Orten des Gebets in Rom, vor allem in den Katakomben. Er wurde zu einem Fachmann des Gebetes in diesen 15 Jahren mit auch übernatürlichen Ereignissen, die ich Ihnen in der ersten Sendung geschildert habe. Dann kam seine Fähigkeit dazu, als zweites Menschen in Gespräche zu vermitteln auf der Straße. Das ist ja auch gerade was uns komplett fehlt heute. Wie gelingt es mir, Leute in ein geistliches Gespräch zu verwickeln? Also ein Gespräch, das sich um Jesus Christus dreht, um meinen persönlichen Glauben an ihn. Wenn heute Christen zusammensitzen, reden sie über alles Mögliche, nie über Jesus. Und wenn sie mal irgendwas Frommes tun, dann unterhalten sie sich über Strukturen. Philipp hat es verstanden, Leute für Jesus zu begeistern und sie zu öffnen, über ihren eigenen Glauben zu reden. Und das Dritte war die Caritas. Er ist in Spitäler gegangen und hat sich dort dem Elend seiner Zeit angenommen. 15 Jahre war das so, mit 36 für damalige Verhältnisse sehr spät ist er zum Priester geweiht worden und dann hatte er 14 Jahre, die wir auch in der letzten Sendung behandelt hatten, wo das Oratorium so langsam entstand. Vorformen waren eben das gemeinsame Lesen in heiligen Büchern, in der Bibel, in Väterliteratur. das gemeinsame Beten und aus diesem kleinen Zusammentreffen bei ihm in seinem Stübchen wurde nach und nach eine immer größere Veranstaltung, bis es zu einem öffentlichen Oratorium, einer öffentlichen Übung des Oratoriums wurde, auf dem Dachboden der Kirche San Girolamo della Carità, wo er dann auch wohnte als Priester. Sie hatten in der letzten Sendung auch gehört, dass es zuerst Schwierigkeiten gab, wenn jemand Erfolg hat in der Kirche, ist das nie so gern gesehen, und dass er auch die ersten gesundheitlichen Probleme hatte mit 47 und 48 Jahren, wo man dachte, er würde es nicht mehr überleben. Jetzt sind wir im Jahr 1564 angekommen und unser Philipp ist fast 50 Jahre alt.
Dann sind wir gespannt jetzt. Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt ist bei uns zu Gast. Es geht um den heiligen Philipp Neri, Apostel der Freude. Heute der dritte Teil hier bei Radio Horeb und Radio Maria.
Ich darf Sie begrüßen im Jahr 1564. Philipp ist fast 50 Jahre alt. Er ist schon 14 Jahre Priester in diesem Haus in San Girolamo della Carità, wo Priester zusammenleben. Priester aus Rom, Priester, die auf Zwischenstationen sind, weil sie Geschäfte zu erledigen haben, wo er auch eine sehr dominante Persönlichkeit im Haus hat, Monsignor Cacciaguerra, der seine eigene asketische Prägung einbringt. Und dazwischen Philipp als der Fröhliche, der Lockere, der Florentiner, das Sonnengemüt, könnte man meinen. Und natürlich wird er als Florentiner immer mehr bekannt in der Stadt. Es gibt dort auch eine Kirche der Florentiner, San Giovanni dei Fiorentini, also St. Johannes der Florentiner, die irgendwann mal ein Auge auf ihn werfen, denken so, jetzt musst du ran. Und Philipp tut, was er immer tut, er weigert sich. Wenn er gefragt wird, was zu tun, sagt er immer erstmal nein. Und was dann immer passiert ist, dass die Leute, die ihn gefragt haben, dann über den Bischof gegangen sind. Bischof von Rom, der Papst. Also wenn du möchtest, dass Philipp irgendwas tut, sagt er immer nein. Also musst du einen Kardinal finden, der dann den Papst bewegt, Philipp irgendwas zu befehlen. Und so kommt es, dass Philipp dann tatsächlich die Seelsorge für diese Kirche der Florentiner übernimmt. Zu dieser Zeit war es auch so, dass die ersten Weihen seiner Schüler stattgefunden haben. Auch das sehr interessant. Es hat nämlich 13 Jahre gedauert. Wenn man immer denkt, da kommt ein Heiliger daher und ratzfatz läuft alles wie am Schnürchen. Priesterausbildung war damals ja auch wesentlich kürzer als heute. Man hatte kein Propedeutikum, man hatte nicht diese endlosen Jahre des Pastoralkurses, des Kaplanskurses. Das ging alles ratzfatz bei Philipp selbst in 2 Monaten. Ist 13 Jahre eine sehr lange Zeit, die es dauerte, bis die ersten seiner 3 Schüler, darunter der berühmte Cesare Baronio, der auch später Kardinal werden sollte, geweiht wurden. Endlich 3 Schüler als Priester. Was mache ich mit denen? Sie würden erwarten, dass Philipp sie natürlich zu sich nimmt, und er tut genau das Gegenteil. Er ergreift die Gelegenheit, bei den Florentinern eine Kirche zu haben und dort eine Priestergemeinschaft zu gründen mit seinen Schülern, aber er selbst ist nicht dabei. Es gibt den Satz, dass Philipp Neri nie ein Oratorianer war, weil er alles getan hat, um bloß nicht in dieser Gemeinschaft zu eng beisammen zu sein, weil er eben nie der Übervater, nie der Supergründer, nie der Dominante sein wollte, sondern die Führung dem Heiligen Geist und der Gottesmutter überlassen. Deswegen sind seine Schüler 3 seiner Priester, dann kamen noch 2 dazu und 2 Externe eingezogen in San Giovanni dei Fiorentini, haben dort mit einer Vita Communis, wie wir sagen, also mit einem gemeinsamen geistlichen Leben. Und wenn Sie sich das angucken, dann ist das ein Muster, wie man immer geistlich zusammenleben kann und wie es auch wir 3 hier in Ingolstadt versuchen. Natürlich muss man als geistliche Gemeinschaft gemeinsame Gebetszeiten finden. Es ist sehr sinnvoll, wie in einer Familie auch die Mahlzeiten zusammen einzunehmen. Und schon etwas revolutionärer ist es, wenn man eine gemeinsame Kasse macht. Wissen Sie auch, können Sie sich auch gut vorstellen, die Leute haben unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, unterschiedliche Einkünfte, je nachdem, von welchem sozialen Level sie herkommen und welchen akademischen Stand sie haben. Aber nicht nur das, dass man eine gemeinsame Kasse führte, man teilte sich auch die Führung des Haushalts. Das ist ja heute immer noch manchmal schwierig, wenn irgendwelche Männer mal einen Staubsauger in die Hand nehmen sollen oder ein Fenster putzen. Damals war das noch viel kurioser und unkonventioneller, weil Adlige haben nichts getan im Haushalt, selbstverständlich nicht. Dafür hatte man Bedienstete. Jetzt hatten sie im Oratorium Leute von hoher Abstammung, Leute von hohen Bildungsabschlüssen, die trotzdem gemeinsam die niederen Dienste im Haushalt gemeinsam und zwar mit froher Miene verrichtet haben. Da war Philipp auch in späteren Jahren sehr rigoros. Wenn jemand nicht gerne die Aufgaben übernimmt, die er übernehmen soll, dann taugt er nichts im Oratorium, dann sollte man ihm sofort einen Austritt nahelegen. Einer dieser Dienste, der sehr populär war, ist der Küchendienst. Die sieben Herren haben sich immer wochenweise den Küchendienst aufgeteilt. Und es gibt eine Erzählung, dass Cesare Baronio in den Rauchfang der Küche, also in den Ruß, hineingeschrieben hätte, seinen Namen Cesare Baronio, Koch auf ewig, Cocos perpetuus. Offensichtlich hat er nicht nur Freude gehabt, sondern auch etwas darunter gelitten, dass er immer eine ganze Woche kochen musste. Und kurios war das allemal, wenn jemand, der das Niveau eines Kardinals hatte, später wurde er es ja auch, und der ein großer Gelehrter war, der Begründer der neuen Kirchengeschichtsschreibung, wenn der angetroffen wird zwischen den Töpfen und Schüsseln in der Küche, du kommst zu ihm, um mit ihm irgendeine wichtige Frage zu diskutieren, und er hat eine Schürze umgebunden und ist am Spülen und nicht an seinem Schreibtisch hinter irgendwelchen Büchern. Gemeinsamer Haushalt. Auch das, glaube ich, ist ganz wichtig für geistliche Gemeinschaften heute, dass wir uns nicht professionalisieren und die niederen Dienste irgendwelchem Personal überlassen, sondern versuchen uns auch ein bisschen selbst die Finger schmutzig zu machen. Tischlesungen gab es auch zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit wurde auch eingeführt, dass man gemeinsam die Kirche putzt. Ohne Philipp. Alles ohne Philipp. Die sieben Bewohner der ersten Vita Communis haben Samstag nicht pastoral gearbeitet, sondern sich den ganzen Vormittag Zeit genommen für den Putz der Kirche. Auch das muss man manchmal den jungen Männern beibringen und sie dazu prügeln fast, dass es auch sinnvoll ist, einen Gegenstand zu putzen, auch wenn er nicht super verdreckt ist. Also sie haben sich jeden Sonntag die Mühe gemacht, zur Ehre Gottes ihre Kirche wieder auf Vordermann zu bringen. Sonntags dann war es üblich, dass die Priester alle dabei sind im Gottesdienst, einer zelebriert, alle anderen hören Beichte. Wenn es zur Kommunionausteilung kommt, unterbrechen sie das Beichtehören und helfen mit bei der Kommunionsspendung. Und die Predigt nach der alten Messe, wie es früher üblich war, haben abwechselnd Baronio und Bordini übernommen. Auch hier nicht Philipp. Ganz typisch, es gründet sich eine Gemeinschaft, aber der Gründer versucht, sich in den Hintergrund zu nehmen. Anders ist es ja viel bei neuen geistlichen Gründungen. Sie kennen auch diese verschiedenen Missbrauchsgeschichten, was ganz leicht dann entsteht, wenn eben einer zu einer Überfigur wird und alles, was er tut, ist toll und alles, was er sagt, ist richtig. Und eine Veranstaltung ist nur eine richtige Veranstaltung, wenn diese Person in der allerersten Reihe auftaucht. Das war nicht so in diesen 10 Jahren in der Kirche der Florentiner. Die kleine Gemeinschaft der Oratorianer musste aber trotzdem täglich für ihre gemeinsamen Übungen zu Philipp gehen. Es war ja alles noch nach wie vor in der Kirche San Girolamo. Und so gingen sie dorthin. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, sondern 3-mal täglich. Die Entfernung ist nicht so groß, 1100 Meter ungefähr, aber Sie müssen sich ja vorstellen, 3-mal. 3-mal hin und her, 3-mal gut 10 Minuten, also über eine Stunde waren die jeden Tag auf den Beinen, egal welches Wetter war. Ob glühende Hitze im Sommer, ob prasselnder kalter Regen im Winter, ob alles im Schlamm erstickt ist oder staubtrocken war. 3-mal hin, 3-mal her, jeden Tag morgens zur Beichte zu Philipp persönlich, jeden Tag. Nachmittags zum gemeinsamen Oratorium in der Kirche mit den 4 Vorträgen, zum Teil als Zuhörende, zum Teil als Vortragende waren sie dahin unterwegs. Und dann am Abend ein 3. Mal zu den abschließenden Gebeten der Kerngemeinschaft im kleinen Oratorium. Philipp ist den Weg nur alle 2 Wochen gegangen. Ein einziges Mal, um dann seine Funktion als Pfarrer in San Giovanni dei Fiorentini wahrzunehmen. Und daran würde ich schon gerne ableiten, dass es schwierig ist, wenn Gemeinschaften die Dienste als Pfarrer übernehmen. Es ist ja heute immer stärker zu beobachten, dass die Bischöfe in ihrer Hilflosigkeit versuchen, alle Priester irgendwie an die Front zu schmeißen und eben alle Ordensleute auch zu Pfarrern zu machen. Wir haben im Oratorium in Deutschland in der Föderation die letzten Jahre erlebt, dass das extrem schwierig ist. Durch die Anforderungen in der Pastoral, durch das dauernde Wachsen der Zuschnitte der Territorien und der Territorialpfarreien ist es eigentlich für ein Oratorium nicht möglich, dass die Priester als Pfarrer tätig sind, weil dann sind sie nie wieder in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft zerfällt. Und so ist es auch faktisch leider einigen Häusern in Deutschland passiert, die versucht haben, als Pfarrer Oratorianer zu sein. Ein letzter Punkt, den ich noch kurz in dieser, für diese Zeit bemerken möchte, ist das Sonntagsoratorium. Werktags, haben Sie schon gehört, war das immer nachmittags mit den vier Vorträgen, ein bisschen Musik dazwischen. Und am Sonntag hat sich es auch so langsam nach und nach entwickelt. Am Anfang trifft man sich noch mit Philipp in irgendeiner Kirche, um dort öffentlich geistliche Fragen zu diskutieren. Wieder dasselbe Thema. Geistliches Gespräch. Wir reden über den Glauben und über Jesus Christus, nicht über Strukturen. Und das in einer Kirche. Stellen Sie sich mal vor, heute würde man sich irgendwo in einer offenen Touristenkirche treffen und lauthals Glaubensfragen diskutieren in einer Gruppe. Die Touristen würden schon komisch gucken. Zum Beten kommen ja kaum mehr Leute in die Kirche. Nach und nach hat sich das dann etwas umstrukturiert. Man hat dann am Sonntag eine eigene Form von Oratorium entwickelt. Und zwar nicht im geschlossenen Raum, sondern im Weingarten einer Gönnerin. Flotilla Massimo hatte auf dem Hügel Sant'Onofrio einen schönen Weingarten. Und dort hatte man einen herrlichen Rundblick über die Stadt. Sie wissen ja, dass Philipp diese Blicke über die Stadt liebte, weil er bereits in Florenz in so einer Hanglage aufgewachsen war. Und so ein Weingarten mit Ausblick war natürlich das Ideale für ihn, was er dann gesehen und wahrgenommen hat. Dort an diesem Weingarten, an dem Berg, gibt es eine Gedenktafel aus dem Jahr 1578, wo drauf steht, dass bis zu 3000 Teilnehmer sich getroffen haben. Können Sie sich das vorstellen? Sonntag, Nachmittag, kommen Leute freiwillig, ohne dass ich sie zwinge oder schlage, zu einer geistlichen Veranstaltung, um gemeinsam Lieder zu singen, die fröhlich sind, die Spaß machen, um sich kurze Vorträge anzuhören, um auch mal einen kleinen Knaben irgendwas predigen zu hören, etwas Musik zu hören, spazieren zu gehen, es zu genießen, draußen zu sein und den Blick über die Stadt. Wenn es zu heiß war, blieb man unten in den Kirchen und wenn es zu kalt war im Winter, blieb man auch unten in den Kirchen. Aber der eigentliche Ort gehörte hoch in die Weinreben des Monte Sant'Onofrio. Und vielleicht auch deshalb hat Philipp am Tag seines Todes noch einmal länger sehnsuchtsvoll zum Fenster der Kirche hinaus auf diesen Weinberg hochgeguckt. Und jetzt haben sie sich eine kleine Pause verdient.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Es geht heute um den heiligen Philipp Neri, der Apostel der Freude. Sie hören einen Vortrag von Pater Ralf Heiligtag aus Ingolstadt.
So darf ich Sie begrüßen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Teil heute der Sendung, zum Biografie des heiligen Philipp Neri in den entscheidenden Jahren, wo das Oratorium seine Form findet und auch dann kanonisch errichtet wird. 10 Jahre. Sind es die jungen Brüder hin und her rennen, dreimal am Tag. Und stellen Sie sich vor, kaum vergehen 10 Jahre, fällt den Florentinern auf, dass das mühselig sein könnte. Im Winter, im Sommer, egal welches Wetter, morgens, mittags, abends durch die Gegend zu laufen. Und sie kommen auf die Idee, dass es doch sinnvoll wäre, dafür zu sorgen, dass das Oratorium umzieht. Von San Girolamo in ihre eigene Kirche, nach San Giovanni. Weil es aber nicht so einfach ging, hatten sie die Idee, einen anderen Raum anzuwerben, den sie schon besessen haben, die Pfarrkirche Santi Tommaso ed Orso, die gehörte ihnen schon seit bald 50 Jahren und da machten sie einen Umbau, damit das Oratorium da sein konnte. Schau an, Philipp, das ist doch viel einfacher, da müssen deine Leute nicht täglich durch die Gegend laufen, da passen viel mehr Leute rein, das ist ein schönerer Raum, da kommen dann auch mehr Leute und so war es dann tatsächlich. Als dieses neue Oratorium eröffnet wurde, 1574, führte es tatsächlich zu einer noch größeren Attraktivität. Und jetzt mussten die Patres nicht mehr dreimal hin und her laufen am Tag. Jetzt musste Philipp dreimal am Tag hin und her laufen, wenn er bei den Übungen dabei sein wollte. Beim Oratorium am Nachmittag war er immer dabei. Ansonsten war das wahrscheinlich nicht so häufig, weil er sich ja als geistiger Vater, ich habe es Ihnen schon gesagt, versuchte, entbehrlich zu machen, im Hintergrund zu treten, eben nicht so dominant über allem zu sein. Ich weiß nicht, ob die Florentiner so begeistert waren, weil sie ja durchaus einiges investiert hatten in diesen neuen Bau, aber der war nur 3 Jahre in Benutzung. Denn dann kam etwas, was lange auf sich hat warten lassen, die förmliche Errichtung des Oratoriums. Philipp wollte das nie. Philipp hat gesagt, es gibt genügend Orden, wenn ihr irgendwo in Orden eintreten wollt, sucht euch halt einen aus. Benediktiner, Dominikaner, Jesuiten, es gibt so viele auch Reformorden. Der heilige Ignatius sagte über Philipp, er sei die Glocke Gottes. Immer wenn er irgendwo auftaucht und läutete, dann liefen die jungen Männer in Scharen in die Orden, auch zu den Jesuiten. Er selbst wollte nie etwas gründen. Er sagte, es gibt diesen Raum des Gebetes bereits in Maria, der war immer schon da, den kann ich nicht gründen. Und er war auch von seinem Temperament her überhaupt kein Gründer. Er war ja spontan, improvisierend, nicht so der Offizier wie Ignatius von Loyola, der Dinge planen konnte, der sie generalstabsmäßig durchgezogen hat. Philipp war nicht so. Philipp war definitiv kein Mann der Organisation, sondern hat sich ja führen lassen vom Heiligen Geist und von den Bedürfnissen der Menschen, die um ihn herum sind. Man hat versucht, ihn zu bewegen gegen diesen großen Widerstand, den er ausstrahlte, indem man ihm sagte, Philipp, schau doch mal an, unsere Übungen laufen jetzt schon so lange und so gut, es kommen so viele Menschen zu uns, es ist doch offensichtlich, wie groß der geistliche Nutzen davon ist. Es ist wichtig, dass wir für uns und noch wichtiger für deine Schüler und für die Menschen eine Stabilität schaffen, dass das Werk, das du jetzt hier begonnen hast, auch in der Zukunft weiterlaufen kann, dass es nicht mit deinem Tod eventuell oder mit dem Zerfallen der Gemeinschaft plötzlich zu Ende ist. Und wir brauchen auch einen juristischen, einen rechtlichen Rahmen, dass das Ganze tragfähig ist. Philipp hat sich wie immer verweigert. Das ist eine der wichtigen Regeln der Unterscheidung der Geister, die sie lernen können von Philipp Neri. Wenn du dir innerlich nicht klar bist, warte. Wenn du innerlich keine Klarheit hast, sage lieber Nein als Ja und warte so lange, bis Gott seinen Engel schickt und dich auf den richtigen Weg zwingt, um mit Biliam zu sprechen. Und das kam dann auch in Bezug auf die Errichtung der Kongregation. Er ließ seinen Widerstand fahren, als er eine Christusvision hatte. Er betete oft vor einem Kruzifix in San Girolamo und es kam zu einer visionären Begegnung mit Jesus. Er soll ihm gesagt haben, folgende Worte, Jesus spricht zu Philipp, fahre mit deinem Werk fort, es gefällt mir sehr und es ist mir sehr dienlich. Ich werde ihm immer helfen und es beschützen. Befürchte nichts. Durch diese Christusvision hatte dann Philipp die Klarheit, okay, Gott möchte, dass ich hier etwas errichte und dann lassen wir das auch errichten. Interessanterweise war er sich immer sicher, dass das Oratorium, die Kongregation des Oratoriums nicht von Menschen gegründet wurde, sondern von Gott selbst. Und deswegen sagte er, das Oratorium wird auch immer erhalten bleiben. Das kann ich nur so verstehen, dass das Charisma des Oratoriums ein überzeitliches ist. Sie kennen viele Gemeinschaften aus dem 19. Jahrhundert, die karitativ tätig waren. Und heute verschwinden die meisten von ihnen, weil auch zum Teil eben die Berufe, die sie ausgeübt haben, heute zivil ausgeübt werden. Es gibt eben heute, anders als vor 200 Jahren, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Altenpfleger. Es gibt Kindergärtnerinnen, es gibt Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule. Das gab es vor 200 Jahren nicht. Das haben diese Orden übernommen. Dieses Charisma hat sich in einem gewissen Maße überholt. Das Charisma des Oratoriums. Also Netzwerke von Menschen zu bilden, die wirklich beten wollen, die wirklich tiefer hineinkommen möchten in die Liebe zu Jesus Christus. Das ist überzeitlich nach Philipp Neri und deswegen war er sich sicher, dass das Oratorium nie untergehen wird. Dann kam endlich die Errichtungsbulle von Papst Gregor dem 13. Sie hieß Copiosus in Misericordia Deus, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Sie kam 6 Tage vor dem 60. Geburtstag von Philipp Neri. Auch hier nochmal die Erinnerung, Gott hat sein eigenes Timing, man nennt es Kairos. Dinge haben ihren Kairos. Wenn der Kairos da ist, dann läuft es wie am Schnürchen, dann klappen die Dinge und ich kann mich quasi überhaupt nicht widersetzen. Es ist einfach so und es ist einfach da. Wenn der Zeitpunkt nicht passt, wenn der Kairos nicht da ist, kann ich mich als Mensch anstrengen, wie ich will. Ich kann die größten Bemühungen unternehmen. Es wird mir nicht gelingen, etwas Bleibendes auf den Weg zu bringen. Das muss ich auch immer wieder an meine eigene Adresse sagen, denn ich bin ungeduldig, wie wahrscheinlich Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch. Gott hat sein eigenes Timing. Ich muss mich auf das Timing Gottes verlassen und ich muss lernen zu spüren, wann es dran ist, etwas zu tun von meiner Seite und lieber mal einmal mehr Nein sagen und einmal mehr etwas Nichts tun, als anfangen mit Dingen, die einfach jetzt nach Gott nicht dran sind. Dieses Oratorium sollte eine Struktur haben, es sollte eine Gemeinschaft von Weltpriestern bleiben, sie sollten keine Gelübde ablegen wie in Orden. Deswegen wurde auch oft getuschelt, dass die Kongregation nicht lange halten wird, wenn man keine Gelübde ablegt. Es sollte eine Gemeinschaft freier Menschen bleiben, die jederzeit frei waren, auch frei blieben zu gehen. Der Oratorianer kann jeden Augenblick gehen, wenn er will. Er muss ja auch wirtschaftlich selbstständig sein. Und der Oratorianer ist nicht gebunden durch irgendeine Form von Kirchenrecht oder Gelübden. Den wahren Oratorianer, sagt Philipp, erkennst du daran, dass er auch im Oratorium stirbt. Und wenn Sie wollen, ist das so ein bisschen die Dynamik einer wilden Ehe, wo ich ja auch keinen äußeren Zwang habe zu bleiben, sondern mich täglich neu dafür entscheiden muss. Und ich glaube genauso, dass es die Dynamik einer funktionierenden Ehe sein muss, dass ich jeden Tag meinen Willensentschluss und meine Liebe erneuern muss, egal wie es mir gerade geht, und mich an meine erste Liebe erinnern soll. Und dann blieb noch die Ortsfrage. Aber damit behellige ich sie erst nach der nächsten Musik.
Hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität geht es um den heiligen Philipp Neri mit Pater Ralf Heiligtag.
Da darf ich Sie zum dritten Teil der heutigen Sendung begrüßen. Wir haben uns ja gerade mit einer Unterscheidungsregel beschäftigt. Wie kann ich die Geister unterscheiden? Wie kann ich erkennen, ob etwas von Gott ist, eher von Gott oder weniger von Gott? Der heilige Philipp war sich sicher, dass er die innere Klarheit braucht. Und er muss warten so lange, bis diese Klarheit eintritt, meistens durch äußere Umstände oder durch einen leichten Zwang von außen, wo ich dann gar nicht mehr anders kann. Das war genauso mit der Frage des Ortes. In dem Augenblick, wo der Papst diese Errichtungsbulle ausspricht, 6 Tage vor dem 60. Geburtstag, in diesem Augenblick ist auch klar, dass diese Kongregation einen Ort braucht, wo sie hingehört. Sie waren ja bisher immer nur zur Untermiete, zuletzt bei den Florentinern. Jetzt musste es irgendwo ein anderer Ort her. Wohin gehen wir? 2 mögliche Orte gab es in Rom und Philipp war unschlüssig. Wusste nicht, dachte sich, frage ich mal den Willen Gottes. Es war nicht klar, bis dann auch der Papst, der Bischof von Rom, gesagt hat, ja, dann geh halt in die Vallicella. Das ist ein passender Ort, der ist trocken, der ist überschwemmungssicher, der ist gut gelegen und der passt bestens für die Übungen, die du da machen möchtest. Also entschied sich Philipp mit der Gemeinschaft des Oratoriums dafür, Santa Maria in Vallicella zu übernehmen. Das ist die Kirche, die Sie auch heute noch besuchen können, wo vorne links im Seitenaltar auch das Grab des heiligen Philipp sich befindet. Die ersten, die umzogen, waren 2 Priester, Daruggi und Luigi. Luigi wahrscheinlich am 1. August 1576 war das. Und dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, der Papst nicht und Sie wahrscheinlich auch nicht. Stellen Sie sich vor, Ihr Bischof sagt Ihnen, geh doch mal in dieses Gebäude, das ist im guten Zustand, das passt genau, das ist exakt das Richtige, was du brauchst für dein Apostolat. Ich habe es vor kurzem renovieren lassen, erst 25 Jahre ist die letzte Kernsanierung her, passt bestens auch von der Lage für das, was du vorhast. Was tut Philipp? Die erste Aktion, die er macht, ist, er reißt die alte Pfarrkirche ab. Ohne Geld zu haben für einen Neubau, eigentlich auch gegen die Intention des Papstes, er sollte ja diese Kirche nutzen, aber so ist er eben, ne? Reiße ich halt einfach mal schnell die Kirche ab. Bei anderen Dingen hat er unendlich lange gezögert, was ich völlig unklar, was er machen sollte im Falle von der Chiesa Nova, die neue Kirche, völlig klar, die alte muss weg, ich brauche was Neues, ich brauche was ganz anderes. 2 Monate nach der Errichtungsbulle war die Kirche weg und er konnte den Grundstein für die neue Kirche legen, am 17. September 1575. Das wäre am nächsten Samstag, 17. September. Ja, und in seiner impulsiven Art gelingt es ihm, einen der besten Architekten Roms für sich zu gewinnen, Matteo Bartolini, der dann sogar noch unentgeltlich für ihn arbeitet. Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt einen Star-Architekten für sich haben kostenlos arbeiten lassen. Philipp ist sowas gelungen, eben diese Kunst des Vernetzens der Menschen für Jesus und für sein Apostolat zu gewinnen. Als es dann darum ging, den Grundriss der Kirche abzumessen, hatte der Architekt so seine Vorstellung, aber Philipp auch. Er nimmt einfach die Messschnur und geht noch ein paar Meter und noch ein paar Meter und noch ein paar Meter nach vorne und dann auch noch viel weiter zur Breite. Also die Kirche ist eine ganze Ecke größer geworden, als die alte Kirche war und auch eine ganze Ecke größer, als es der Architekt sich ursprünglich gedacht hatte. Philipp wollte eine richtig große Kirche für die Kongregation, für die Oratorien, für die Gebetstreffen und natürlich auch für sich in gewisser Art und Weise. Also, wenn Sie mal wieder von Ihrem Bischof ein Gebäude bekommen, machen Sie es genauso, reißen Sie es ab und versuchen Sie einfach, was 5-mal Größeres an dieselbe Stelle zu bauen. Das ist wahrscheinlich untypisch für heute. Was aber typisch ist, auch heute, ist, dass die Kosten natürlich komplett aus dem Ruder laufen. Wenn Sie was Hochwertiger haben wollen, ästhetisch schöner, erhabener, dann steigern sich die Kosten. Nicht nur wie jetzt, weil die Baumaterialien teuer waren und die Lieferketten unterbrochen sind. Die Chiesa Nova, die neue Kirche, soll ungefähr 8-mal so teuer geworden sein, wie es ursprünglich geplant war. Wie immer kamen natürlich Großspenden rein von Honoratioren. Man sagt, dass der Papst selbst viel gespendet hat, Prälaten, Kardinäle, vermögende Freunde wie Fabrizio Mezzabarba, aber auch der heilige Karl Borromeus stiftete nicht unerhebliche Summen, so lange, bis ihm endgültig klar war, dass er keinen Oratorianer Pater für ein Oratorium in Mailand bekommen würde. Dann hatte er auch die Faxen dicke und hat seine Unterstützung eingestellt. Wie immer kommen aber die meisten Spenden nicht durch die hohen Beträge der Millionäre, sondern durch die Pfennigsbeträge der kleinen Leute. Das war auch bei der Chiesa Nova so. Den Großteil der Baukosten, der kam am Ende durch die kleinen Spenden der kleinen Leute zusammen. Lassen Sie mich an der Stelle einen Exkurs wagen. Ich gucke auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein Thema, das in der Kirche leider viel zu kurz kommt, in unserer katholischen Kirche, ist der Umgang mit dem Geld. Die Freikirchen müssen ja über das Geld zwangsläufig predigen, weil sie sich ja finanzieren durch direkte Spenden. Und wir tun das nie. Das halte ich für ein ziemliches Versehen und auch nicht fair den Menschen gegenüber, weil das Geld ist das zentralste Thema im Leben der allermeisten Menschen. Und den allermeisten Katholiken ist nicht bewusst, dass das auch was mit Gott zu tun hat. Philipp war immer klar, wenn ich einen Menschen geistlich begleiten will, dann darf ich nicht zur selben Zeit nach seinem Geld schielen. Oder was er konkret sagte: Halte die Hände fern von den Taschen der Beichtenden. Deswegen nahm er auch nie Geschenke von irgendwelchen Beichtkindern an. Er wusste, dass die Hauptversuchung des jungen Menschen das Fleisch, also der Bereich der Sexualität, ist. Und je älter ein Mensch wird, desto mehr tritt dieses Thema in den Hintergrund, bei den allermeisten zumindest, und das Geld kommt. Das Geld heißt nicht, dass ich mit der Sünde, der Habsucht behaftet bin, weil ich Milliardär bin, sondern der Hintergrund ist, dass mein Denken ums Geld sich dreht. Die Frage ist, wenn du morgens aufstehst, was ist dein erster Gedanke? Ist es Jesus oder ist es Geld? Wenn du abends einschläfst, was ist dein letzter Gedanke? Geht es um Gott oder geht es um eine Renovierung eines Hauses, die Anschaffung eines Autos, um irgendwas Materielles, um die Anlage von irgendwelchen Aktien oder Wertpapieren? Worum dreht dein Denken? Ich hatte jetzt 2 wunderbare Wochen auf den Kanarischen Inseln, wo ich mich erholen konnte. Und du kriegst ja dann zwangsläufig Gespräche am Nebentisch mit, egal in welchen Sprachen. Das allermeiste Thema ist Geld. Haben von irgendwelchen Dingen. Deswegen sagt Paulus im 1. Timotheusbrief 6,10, Die Habsucht ist die Wurzel aller Übel. Die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Deswegen konnte Philipp auch eben sagen, dass das Problem des Alters immer das Geld ist. Und wenn Sie mal genau in sich reinhorchen oder um sich gucken, es stimmt. Paulus sagte, ich suche ja nicht euer Geld, sondern euch. 2. Korintherbrief 12, 14. Das ist das, was Philipp versuchte zu leben. Und er versuchte, sich von Erbschaftsangelegenheiten komplett fernzuhalten. Wenn du möchtest, dass dein Leben gelingt, auch mit Gott, halte dich raus aus jeder Form von Erbschaftsangelegenheit. Auch davon kann man eine Bibelstelle anführen, die meistens falsch verstanden wird. Lukas Evangelium 12, 13 bis 15. Da fragt nämlich ein Mann Jesus, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Und was tut Jesus? Jesus sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Jesus sagt, ich will mit eurer Erbschaftsangelegenheit nichts zu tun haben. Das ist nicht meine Sache. Er dreht sich weg von dem Frager, er dreht sich hin zu den Leuten und sagt, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Also schon im Evangelium steckt drin, Erbschaftsangelegenheiten sind hochgefährlich für das Heil deiner Seele. Die meisten Familien zerstreiten sich zutiefst. Die meisten Menschen merken gar nicht, was es in ihnen auslöst, die Möglichkeit einer großen Erbschaft. Der Schaden ist viel größer für deine Seele als der Gewinn für deinen Geldbeutel. Deswegen diese große Zurückhaltung von Philipp bei den materiellen Dingen. Und deswegen konnte er auch sagen, gib mir 10 Menschen, die wirklich von den irdischen Gütern losgelöst sind und ich hätte den Mut, mit ihnen die Welt zu bekehren. Das müssen Sie sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich brauche nur 10 Leute, die nicht von der Habsucht befallen sind. Nur 10. Und mit denen könnte ich die ganze Welt bekehren. Also wir alle stecken in irgendwelchen Formen von Habsucht. Und das ist eine der Wurzelsünden, die uns von Gott fernhalten. Es passierten viele Wunder bei der Finanzierung des Baus. Eines möchte ich Ihnen erzählen. Pater Fedeli war für die finanzielle Aufsicht und die Bezahlung der Arbeiter zuständig. Am Anfang versuchte Philipp, dass sie täglich bezahlt werden, die Tagelöhner, weil es in Levitikus 19, 13 heißt, dass der Lohn der Tagelöhner bei dir nicht über Nacht bleiben soll. Aber man stellte fest, dass das nichts bringt, weil die dann gleich jede Nacht das Geld, das sie verdient hatten, versoffen haben und nicht nach Hause gebracht. Also ging man zum Üblichen über, dass die einmal in der Woche Samstagabend bezahlt werden. Und dann kam es immer zum selben Wunder. Pater Fedeli kam mit der Kasse und Philipp fragte ihn, hast du auch genau gerechnet? Fedeli sagte ja. Da sagte Philipp, dann schließ mal die Kasse auf und schau nach. Und es war genau so viel in der Kasse drin auf Heller und Pfennig, wie Fedeli für die Auszahlung der Arbeiter brauchte. Nie mehr, nie weniger, obwohl die Summen von Woche zu Woche extrem schwankten. Am 3. Februar 77 war es soweit, man konnte den neuen Kirchbau einweihen. Es war sogar ein Florentiner, der sich daran beteiligt hat, der Kardinal und Erzbischof von Florenz, Alessandro de' Medici. Die ersten Brüder sind im April 77 rübergezogen und man erzählt sich ein Taubenwunder. Am letzten Oratorium in der alten Stelle, in dieser Zwischenlösung der Kirche Santi Tommaso et Orso, kreiste den ganzen Nachmittag über dem Oratorium eine Taube. Nach dem Ende des letzten Vortrags wurde gesagt, so, jetzt haben wir hier Schluss, wir ziehen ab sofort rüber in die Chiesa Nova und die Taube soll die Kirche sofort durch das Fenster verlassen haben, durch das Fassadenfenster hinaus in die Richtung zur Chiesa Nova. Die Wohnsituation der Brüder war sehr beengt am Anfang, um die Chiesa Nova herum und man überlegte sich, wie man da Abhilfe schaffen kann. Es gab daneben ein Klarissenkloster, wo man dachte, das könnte was werden. Die Brüder versuchten zu intrigieren hinter dem Rücken von Philipp, weil Philipp nicht wollte. Philipp sagte, das wird nichts, lass die Finger davon. Die Brüder versuchen es auf diese oder die andere oder die eine Tour und es platzt am Ende. Bis Philipp sagt, ich habe es euch doch gesagt. Das wird nichts, das Kloster werden wir nicht kaufen, weil Gott etwas anderes vorhat. Sie dachten, Philipp ist mal wieder auf seiner Verweigerungstour, er behindert alles, er will nicht. Philipp sollte aber recht behalten. Nur 5 Monate später kaufen nämlich 2 reiche Menschen, der Kardinal Cesi und Pietro Donato, dieses Kloster mit den Gebäuden, die dazugehören und schenken alles zusammen der Kongregation. Von heute auf morgen ist plötzlich alle Wohnraumfrage geklärt. 70 Jahre lang werden die Brüder in diesem geräumigen Gebäude wohnen, bevor sie dann ihr eigenes Oratorium bauen werden. Philipp ist immer noch nicht dabei. Der Gründer ist nicht bei seiner Gemeinschaft. Viele Übungen, Gebetsübungen finden ohne ihn statt, die Mahlzeiten sowieso. Philipp ist nie ein normaler Oratorianer, der sich da hineinbringt. Und Sie wissen es schon, wie erreiche ich, dass Philipp was tut? Ich gehe über seinen Bischof, denn Ausreden hat er genug. Ich will nicht diese Ehrung, es ist alles nichts für mich, ich bin nicht der Gründer, ich bin nicht der Chef hier. Und seine liebste Begründung war, meine Katze. Ich kann doch meine Katze nicht alleine lassen in San Girolamo, die ist zu alt, die kann nicht mehr umziehen. Also schalten die Brüder den Kardinal Cesi ein, der bekniet Papst Gregor XIII. Und der befiehlt Philipp sofort umziehen in die Chiesa Nova. Philipp ist wie immer gehorsam, behält seinen Schlüssel zu seiner geliebten Wohnung, in der er 32 Jahre lang seines Lebens gelebt hatte, seit seiner Priesterweihe. Mit 68 Jahren endlich am 22. November des Jahres 1583 zieht der Gründer, der geistige Vater der Gemeinschaft, endlich in seine Gemeinschaft ein. 83, 75 war die Errichtung, 83 haben wir jetzt schon. Es wäre keine Philipp Neri-Aktion, wenn er nicht daraus eine besondere geistliche Übung gemacht hätte. Er liebt ja die Demutsübungen, sich selbst etwas zum Narren zu machen, den Spott der Menschen auf sich zu ziehen. Und so hat er eben dann den kläglichen Hausrat, den er besessen hat, in San Girolamo in einer Prozession als Spektakel für das Volk durch die Gassen tragen lassen. Jeder musste irgendwas tragen. Einen verbeulten Topf, einen Kochlöffel, eine Kopfbedeckung, ein Bettlaken, was auch immer. Sie mussten diese Gegenstände vor den Menschen herzeigen, als wären sie kostbare Preziosen. Und so machte mal wieder Philipp sich und seine Gemeinschaft zum Gespött der Leute als Mittel, um die eigene Heiligkeit etwas abzutöten und den Stolz, den man in sich trägt. Soweit heute mein Gang mit Ihnen durch die Biografie des heiligen Philipp Neri.
Vielen Dank, Pater Ralf Heiligtag, für diesen Vortrag über den heiligen Philipp Neri, Apostel der Freude. Wer diese Sendung und auch alle anderen noch einmal nachhören will, der kann das gerne tun. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie diese Teile, auch auf der Startseite heute www.horeb.org. Oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb. Dann rufen Sie an unter der 08328 921 120. Wiederhole noch einmal die Nummer vom CD-Dienst 08328 921 120. Sie haben es eben im Vortrag auch gehört. Philipp Neri, die Brüder hatten auch kein Geld und haben um die Unterstützung gebeten. In der Situation ist Radio Horeb auch immer, da wir keine Einnahmen haben, sind wir da auf Ihre Hilfe angewiesen im Gebet, aber auch ganz konkret durch Ihre Unterstützung, wenn Ihnen das möglich ist finanziell, dann melden Sie sich oder schauen Sie auf unserer Homepage nach, wie das gehen kann. Danke Ihnen für alles, was Sie da tun. Pater Ralf, dürfen wir Sie am Schluss um den Segen bitten?
Selbstverständlich. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, höre mein Gebet
und lass mein Rufen zu dir dringen.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigam, des heiligen Josef, des heiligen Philipp Neri und des heiligen Johannes Chrysostomus. Stärke, erhelle und führe euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Ingolstadt.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.